Jetzt gehen wir noch mal in eine letzte Runde. Ihr habt noch ein Zettelchen vorliegen, dann wollen wir auch noch mal anschauen. Der ist überschrieben, da sprach der Heilige Geist, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Entschuldigung. Vom Geist Gottes geprägte Kommunikation wahrnehmen und im Alltag erleben. Ich mache das nicht so gerne, aber ich weise jetzt noch mal auf ein paar Bücher hin von mir. Es gibt zwei Bücher, die sind teilweise vielleicht noch irgendwo zu haben, sind aber fast ausgelaufen. Das eine heißt Prophetisch leben, prophetisch dienen. Da geht es um die ganzen prophetischen Gaben, wie werden die sorgfältig eingesetzt und so weiter. Prophetisch leben, prophetisch dienen. Und das zweite heißt, Herr, bist du es? Von der Gabe der Geisterunterscheidung. Wie kann ich das lernen? Ist das nur eine Idee, die ich habe, oder ist das der Herr? Ja, wie kriegt man das hin? Als Gemeinde oder auch als Einzelperson? Und die sind jetzt, jedenfalls der Verlag hat jetzt keine mehr vorrätig, soweit ich weiß, aber der Verlag hat gesagt, sie machen aus den beiden Büchern ein Doppelband, weil die sowieso meist als Doppelkiste gekauft werden, ja. Und der ist jetzt gerade in den Werden, der muss in den nächsten Wochen, Monaten wird das auf den Markt kommen, im Brockhaus Verlag kommt das raus. Und der neue Titel dieses Doppelbandes heißt Den Heiligen Geist hören und verstehen. So heißt er. Den Heiligen Geist hören und verstehen. Ja? Gut, vielleicht soweit dazu. Und zu dem Heilungsthema will ich auch noch mal sagen, das Buch, das heißt Heilen, Trösten und Begleiten. Heilen, Trösten und Begleiten. Und der Untertitel heißt Die Heilungskompetenz der Gemeinde Jesu Christi. Und das ist im Neufeld Verlag erschienen. Die Vollmacht Christi auf Erden war unter anderem auch darin begründet, dass er in einer völligen Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel war. Johannes 5, Vers 19, 20 und folgende. Darauf habe ich schon Bezug genommen, wo Jesus gefragt wird, woher hast du diese Vollmacht? Und er sagt, was ich euch sage, habe ich alles gehört vom Vater. Meine Worte sind nicht meine Worte, sondern ich empfange die Worte vom Vater. Auch Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt. Also er wurde zum Beispiel geführt in die Wüste, Anfechtungszeit. Ja. Der Geist Gottes hat ihn reingeführt, durchgeführt. Ja. Auch interessante Nummer, wenn man das merkt. Jesus ist durch den Heiligen Geist überhaupt erst auf die Erde gekommen, der Heilige Geist hat ihn gezeugt, wie das heißt in der Schrift. Ja. Die ganze Niederkunft Jesu ist durch den Geist Gottes geprägt. Der Geist Gottes war von Anfang an bis zum Schluss immer dabei. Ja. Auch das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Jesus betont, dass ohne die Ausrüstung des Heiligen Geistes das evangelistische Zeugnis der Jünger Jesu nicht möglich ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wartet, denn ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Die Apostelgeschichte verdeutlicht, wie die Apostel sich konkret in einzelnen Situationen vom Geist Gottes führen ließen. Apostelgeschichte 13 etwa die Berufung von Paulus und Barnabas. Oder Apostelgeschichte 16, das ist fast amüsant zu lesen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber ihr müsst das mal mit einer Landkarte lesen. Wenn man so in den Bibeln gibt es ja hinten manchmal die Landkarten. Guckt euch das mal an. Heute würde man sagen, wie die da rumgegurkt sind. Ja, in der heutigen Türkei, Kleinasien. Hin und her, kreuz und quer. Das waren, ich dachte, naja, das ließ sich, der Weg wurde verschlossen nach Mysien, dann entschieden, wir wollen dahin, das wurde uns auch nicht gewährt. Ich sagte, Heiden gab es da genug. Warum wollte der Geist das nicht? Weil der Geist führte. Ja. Also ihr könnt dieses Kapitel mal lesen. Es ist wirklich, ihr kennt es vielleicht, ja, oder? Wollen wir es mal lesen? Wir lesen es mal, wenn schon, dann schon. Schlag doch noch mal auf die Bibel. Dass, wenn man eine Bibel in der Hand hat, dann fühlt man sich doch immer sicherer. Finde ich jedenfalls. Also, die sind in Mazedonien dort unterwegs. Apostelgeschichte 16, Abvers 6. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Da steht nicht warum, man weiß nicht warum. Also Heiden gab es genug. Daran kann es nicht gelegen haben. Ja. Gott führt offenbar ganz zielgerichtet auch eine Gemeinde in der Evangelisation, das ist auch wichtig. Als sie nach Mysien kamen, also ein ganz anderes Gebiet wieder, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Und das sind Entfernungen, die sie zurückgelegt haben. Ihr müsst das auf der Karte mal angucken. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas, waren sie wieder an der Küste gelandet. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien, also Griechenland, und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren sie sogleich bestrebt, sie gemeinsam sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also die Tür ging dahin auf, ja. Dieses Unmittelbare immer wieder, was ist dran, wo geht's lang? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt im Leben, nicht nur in der Evangelisation, nicht nur in der Gemeindearbeit, sondern generell im Leben. Dass wir online bleiben, es kann auch sein, dass der Geist mal wehrt und sagt, nee, das ist nicht dran, mach das nicht, hör damit auf. Er sagt, gut, Evangelisation ist doch gut, wieso sollen wir denn nicht in Mysien evangelisieren oder in Bithynien? Ist nicht dran jetzt, vielleicht später. Warum steht hier nicht? Und dann hat Paulus ein Morgengesicht, muss man sagen. Das ist die Zeit, ihr kennt das vielleicht, wenn man morgens aufwacht, kurz bevor man aufwacht, man schläft noch halb und ist aber schon so halb wach. Und in dieser Zeit hat man manchmal auch sowas wie Gesichte, Offenbarungen. Das ist zum Beispiel eine Zeit, wo ich ganz viel wahrnehme von Gott. In dieser Zeit, kurz vorm Aufwachen. Ja? Und sowas muss das hier auch gewesen sein. Ein Anorama, also er hat was gesehen. Ein Mann steht da, komm herüber und hilf uns. Die sind dann, haben gemeinsam beschlossen, dass das vom Herrn ist, heißt er. Da beschlossen wir, nicht Paulus hat das angeordnet, ich habe eine Offenbarung, komm, wir müssen ziehen, sondern die Truppe hat das gemeinsam entschieden. Interessanterweise, wenn sie jetzt nach Griechenland kommen, ihr könnt ja es weiterlesen, was passiert da? Wer bekehrt sich als erstes? Weiß das ein Bibelleser von euch? Eine Frau, Lydia. Ja? Kein Mann, also kein mazedonischer Mann. Und ich habe gedacht, vielleicht hat Gott das gemacht, weil Paulus vielleicht auf eine Frau gar nicht reagiert hätte. Ich weiß es nicht. Paulus war ja nicht so der größte Frauenverfechter, sage ich mal so. Ne? Aber ich weiß es nicht. Es heißt aber manchmal, das ist auch ein ganz wichtiger Text, weil manchmal gibt Gott Offenbarungsdinge, die sich so nicht eins zu eins umsetzen, die aber dich auf einen richtigen Weg führen. Kann auch sein. Es muss nicht alles so kommen, wie man das sieht. Gut. Jemand hat mal gesagt, wenn Paulus eine Frau gesehen hätte, hätte er gesagt, ich gehe nicht. Ich weiß es nicht. Jesus Christus verheißt den Heiligen Geist mit dem Wort, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch die ganze Wahrheit führen. Also der Geist überführt. Ein paar Akzente dazu, warum er führt. Warum führt, warum redet Gott? Es entspricht dem Wesen der Liebe Gottes, sich zu offenbaren und sich mitzuteilen. Er will, dass das Handeln seiner Kinder im Einklang mit seinem Wesen und seinem Willen geschieht, so bewahrt er sie vor unüberlegten und uneffektivem Handeln. Wenn wir nochmal nachlesen in Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 21, da schreibt, sagt der Herr: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Liebe und Offenbarung. Wenn du ein Geheimnis hast, das keiner wissen darf, wem würdest du das erzählen? Doch nur einem Menschen, den du liebst. Das ist in der Ehe in der Regel so, ja, oder unter Freunden, ja. Man vertraut sich an, man geht nicht in eine Talkshow damit, ja. Und so offenbart Gott uns seine Geheimnisse. So offenbart Gott uns was, weil er uns liebt. Offenbarung und Liebe sind wie Geschwister. Das gehört zusammen, ja. Das ist auch ein wichtiger Grundsatz, wenn man zum Umgang mit Prophetie weiter nachgeht. Alles, was du nicht liebst, kannst du mit einem Wort, mit einer Lehre, mit einer Tat, auch wenn sie charismatisch ist, kaputt machen, wenn du keine Liebe hast. Wenn ich keine Liebe habe, habe ich keine Autorität. So schlicht will ich das sagen. Und ich weiß, als ich damals in Hannover war, da wurde ich oft ermahnt als junger Pastor. Ich war 29 Jahre da, große Gemeinde. Und dann sollte ich die Leute ermahnen, wenn sie den Zehnten nicht mehr gegeben haben, wenn die Kasse nicht mehr so stimmt. Dann kam immer Bruder Zenk und sagte: Du musst mal mit diesen Personen reden. Schob mir so einen Zettel. Und ich wusste, ich sollte die jetzt besuchen und sagen: Leute, ihr beteiligt euch nicht mehr am Gemeindeopfer. Was ist los? Habt ihr uns nicht mehr lieb oder was ist die Sache? Ich sollte sie ermahnen. Das war in vielen Baptistengemeinden früher so üblich. Und mein Vorgänger, oder ich glaube, der war es, der hat mir den Rat gegeben: Ermahne niemanden, wenn du keine Tränen hast. Und das habe ich beherzigt. Wenn ich über der Not eines anderen Menschen nicht Tränen Gottes habe, habe ich sie nicht ermahnt. Weil ich sage, ich möchte das, den Schmerz fühlen, den du, Jesus, hast. Das muss nicht jeder so machen. Aber für mich als Pastor war das eine wichtige Lektion. Ja. Denn sonst machen wir durch Ermahnungen nur noch mehr kaputt. Oder wenn ich predige, ich kann das Richtigste predigen, wenn ich das lieblos mache und sage: Leute, ihr stimmt alle nicht, ihr seid alle verkehrt, ihr seid ein Haufen, der fürchterlich ist. Ja. Das ist meine innere Haltung, wenn das die wäre und ich sage, Folgendes wäre gut und so will der Herr das und der Herr spricht und so weiter. Das ist alles für die Katz. Du wirst die Gemeinde nicht mitnehmen können. In der Diakonie, wenn du die Leute ablehnst, denen du dienst, weil das alles faule Säcke sind, entschuldigt bitte diesen Ausdruck. Aber das hört man oft so: Ja, ich muss hier die Maloche machen, ja, ich muss die Blumen wieder raustragen, kein Schwein kümmert sich drum. Ich bin hier die dienende Magd oder der Diener, ja. Dann lass es bleiben. Lass die Blumen stehen. Du dienst dem Herrn. Ja, aus Liebe. Das ist der Punkt. Und das ist wirklich nachzubuchstabieren in allen charismatischen Profilen. Und deshalb steht 1. Korinther 13 zwischen diesen großen Kapiteln der Charismen. Wenn ich die Liebe nicht hätte, ihr kennt doch dieses große Kapitel. Das ist alles für die Katz, steht da nicht, aber das meint er. Das ist alles umsonst. Es nützt nichts. Ob du lehrst, ob du prophezeist, ob du Gutes tust, ob du Wunder tust, auch das bringt nichts für das Reich Gottes, wenn die Liebe Gottes fehlt. Und die Offenbarung hängt immer damit zusammen. Die Offenbarung ist eine Liebesgabe. Warum fragen wir nach Gottes Führungen? Das Fragen nach dem Führen Gottes kann unterschiedlich motiviert sein. Häufig geschieht das Ringen um die Kenntnis des Willens Gottes aus einer ängstlichen Grundhaltung. Man will nichts falsch machen. Zuweilen ist auch das Grundverhältnis zu Gott gleich einem Arbeitsverhältnis, weniger ein Liebesverhältnis. Ich hatte gestern erzählt von unseren Kindern, die dabei waren, ihr wisst dieses, ich sage das und das musst du tun. Ja, aber Gott will uns lieben. Und er möchte, wenn wir mitarbeiten, dass wir das aus Liebe tun, zu ihm. Und nicht, weil es getan werden muss. Ja. Und letztlich ist es in allen Bereichen so. Und wenn du das aus Liebe tust und wenn du diese Liebe nicht hast, dann bitte darum. Ich kann mich entsinnen, ich oute das mich jetzt mal, als ich junger Pastor war in Hannover, ich hatte es vorhin auch am Tisch mal erzählt, und ich fühlte mich eigentlich total überfordert. Das war eine große Baptistengemeinde damals und so weiter. Und ruckzuck hatte ich eine Seelsorgerliste von ungefähr 70 Namen. Etwa 10% der Gemeinde wollten unbedingt dringende Seelsorge brauchen. Und ich fühlte mich total überfordert. Ja. Und ich kam nach einem Jahr an einen Punkt, wo ich dachte, ich mag die Gemeinde nicht. Das sind alles nur Problemklöße. Ja. Und die wollen alle was von mir und die saugen mich aus. Ich war jung und frisch verheiratet und ich hatte manchmal am Tag 3 Eheseelsorgen. Alles kaputte Nummern. Ja. Da kommst du auch mit dem Spitterkopf raus. Ja. Und ich sagte, ich mag das nicht. Und ich merkte, ich hatte keine Tränen mehr. Ich konnte keine Träne mehr verdrücken für diese Gemeinde. War Schluss. Ich war ausgetrocknet sozusagen. Da war keine Emotion mehr drin, keine Liebe mehr drin. Und dann habe ich selber einen Seelsorger aufgesucht und gesagt, so kann ich die Gemeinde nicht führen. Das wird fürchterlich enden. Ja, sagte, du hast recht. Du musst dich jetzt entscheiden, entweder dienst du Jesus oder du dienst der Gemeinde. Ich sage, nee, das ist doch keine Alternative. Doch, jetzt ist es eine. Ja. Du musst dich auf Jesus fokussieren. Wenn du in dem Bruder, der noch so kaputt und so komisch ist, nicht Christus entdeckst, kannst du die Gemeinde nicht führen. Deshalb musst du dich auf Christus fokussieren. Habe ich das gemacht? Und siehe da, die Tränen flossen wieder. Und dann haben wir noch einen Tipp gegeben, wenn du im Hauskreis bist oder irgendwo eine Rede hältst, dann stell dir doch alle vor, als hätten sie eine kleine Krone auf. Ich mache das manchmal. Ich sage, ja wie, ja so, ich stelle mir vor, haben so eine kleine goldene Krone auf dem Kopf. Da habe ich mir dann einen da vorgestellt, der immer so böse war. Da dachte ich, bei dem sieht das aber Käse aus. Dachte aber, dann musst du dir vorstellen, alle sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Vergiss das niemals. Ist auch wichtig, ja, wenn man in der Gemeinde zusammen ist. Gut. Gehen wir mal weiter. Also, es ist kein Arbeitslager. Gott offenbart sich nicht, weil er uns sagen will, was wir machen müssen, was wir alles tun müssen. Er will sich uns offenbaren. Epheser 1, Epheser 3, die Kapitel, wo es heißt, der Geist ist der Geist der Offenbarung seiner selbst. Er will sich mitteilen, nicht nur, was du tun sollst und was du bist und was dich angeht. Er will sich mitteilen dir. Ich kann mich entsinnen, auch in Hannover war das, eine junge Frau bekehrte sich, die war so ein bisschen aus der Esoterik und sammelte lauter Blätter und umarmte Bäume und solche Sachen. Und dann hatte sie sich aber auch ordentlich bekehrt, sage ich mal. Und ich wollte dann aber nach der Taufe noch mal gucken, ob sie sich auch gut weiterentwickelt oder noch weiter da ihre anderen Riten hat. Und sagte sie, na, ist alles gut. Ich sage, ja, und wie betest du denn? Ja, also ich fange ja morgen schon, ich bin ja noch im Bett, da fange ich an zu beten. Dann danke ich das, dass ich an Jesus glauben kann. Und dann erzähle ich ihm alles, was ich vorhabe am Tag und dass er mir hilft. Ich sage, na, das ist nun gut, dann bin ich ja zufrieden. Und ich sage, und dann kommt ja das Interessanteste. Das finde ich so cool im Gebet. Ich sage, was machst du denn dann? Dann frage ich dem Herrn Jesus, wie es ihm denn heute geht. Wie er sich fühlt. Ich sage, wirklich? Und was sagt er denn? Ja, das weiß ich so genau nicht, aber manchmal gibt er mir Gedanken. Ganz spontan. Auf einmal ist es, als wenn er sagt, ich denke an den und den. Und auf einmal denke ich, ja, wieso denkt denn Jesus an den? Du könntest den doch auch mal besuchen. Als wenn Jesus ihr ein Anliegen mitgibt, was er auf dem Herzen hat. Ganz interessant, wie sie das beschrieben hat auch, das Hören auf Gott. Aber die Fragestellung, wie geht es dir, lieber Gott? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gebetet hast. Ja? Wie geht es Gott mit euch? Jean Calvin, der große Reformator der reformierten Kirche, ja. Als die ersten reformierten Gemeinden entstanden, hat er seine Supervisionsleute ausgesandt. Das waren ja schwierige Situationen, da saßen die ganzen ehemaligen Nonnen und so weiter, die sollten jetzt alle heiraten oder was weiß ich, wie das dann ging. War alles schwierig, ja. Und dann hat er ihnen eine einzige Frage mitgegeben, um zu prüfen, ob diese Gemeinde auf dem richtigen Weg ist. Als erste Frage, die einzige Frage war, wie geht es Jesus in eurer Mitte? Das ist eine kluge Frage gewesen. Wie fühlt sich Jesus hier in der IFG, in der Kreuzkirche in Ingolstadt? Das kann so ein Einzelner nicht beantworten. Kann nur eine Gemeinde versuchen, mal nachzudenken, Jesus, gefällt dir unser Gottesdienst? Es geht gar nicht darum, dass er mir gefällt. Dass meine Lieder gesungen werden, dass die Predigt nach meinem Gusto ist, sondern kommt Christus vor? Wo kommt Christus zum Zuge in deinem Leben? Was hat Christus davon? Das ist eine interessante Frage. Wie fühlt sich Jesus? In deren Gehorsamen und aus der Erkenntnis der Barmherzigkeit gewonnenen Liebe zu Gott erwächst die Hingabe, die ein Schlüssel zum Erkennen des Willens Gottes ist. Ich hatte das heute schon erwähnt, die Bibelstelle. Manchmal weiß man nicht, wie es weitergeht. Wenn du in deinem Leben an einen Punkt kommst und sagst, ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll, dann rate ich dir, nach Römer 12 zu handeln. Setz dich auf einen Stuhl oder einen Sessel, dann bitte den Gott, kannst deinen Kopf anpacken und sag, Herr, ich möchte, dass mein ganzes Denken, meine ganzen Festlegungen, die ich da oben in meinem Grips gemacht habe, die lege ich dir jetzt auf deinen Thron. Ich lege dir alles hin. So, schon meine Nummer. Dann geht es aber weiter, Römer 12. Dann gebt eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges Opfer hin. Ich habe das gelernt bei einer anderen Krankheitssituation, wo ich sehr schwer krank war und es gab keine große Aussicht, aber ich bin dann doch einigermaßen genesen. Aber ich hatte viel Zeit zum Beten. Ich habe jeden Tag, ich sag mal, in meinem Hingabesessel gesessen. Das war so ein dicker, fetter Sessel. Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Und dann habe ich so erstmal mein Denken, Herr, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich meine Familie versorgen kann. Ich weiß nichts. Ich weiß auch nicht, wo du mich gebrauchen willst. Ich gebe dir meine ganze Berufung zurück. Flupp. Da. Da fühlte ich mich schon mal freier. Ja? So. Herr, ist mein Körper. Der ist gerade der im Eimer. Ja? Ist nichts mehr mit los. Dann fange ich an. Habe ich die ganzen Organe durchgegangen. Meine Ohren gehören dir. Ich habe große Ohren, habe viel zu geben. Herr, meine Nase, mein Geschmack, alles was, mein Schlund. Ich habe die ganze Organe, wo ich so ungefähr wusste, wo sie sitzen, habe ich dann gesagt, Herr, meine Bauchspeicheldrüse wusste ich manchmal nicht so mal genau, wo sie sitzt, aber irgendwo da unten. Und diese ganzen Klärungsorgane, ich habe alles dem Herrn gegeben, meine Haut und dann auch schließlich bis in die Beziehung noch rein. Und nachher warst du kahl, ich hatte nichts mehr. Gebt, das sei euer richtiger Gottesdienst, heißt es da. Erneuert euer Denken, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Hingabe ist ein Schlüssel zur Erkenntnis des Willens Gottes. Ja? Römer 12. Wir stellen Gott oft Alternativen vor. Herr, soll ich, vielleicht ist das nicht deine Alternative, soll ich Bäcker werden oder Maurer? Soll ich heiraten oder ledig bleiben? Soll ich immer Alternativen? Ja? Und Gott sagt, das ist überhaupt nicht meine Frage. Ich möchte mit dir über was anderes sprechen. Ja, ich muss das wissen. Warum musst du das wissen? Frag den Herrn doch mal, was er dir sagen will. Und nicht, was er dir sagen soll. Das ist interessant, was da für Gedanken kommen. Und die Hingabe. Ich werde oft erinnert an die ersten Missionare, die ausgesandt wurden, von den deutschen Missionsgesellschaften, Herrenhut etwa, oder auch in Brecklum oben in Norddeutschland gab es ein großes Missionszentrum der Landeskirche. Und ich war da mal zu Gast und hatte da auch Vorträge. Und in den Pausen bin ich da über die Gänge gegangen, wo die ersten Missionskandidaten dann ausgesandt wurden. Da hängen die Bilder von denen, wie die ausgesandt wurden. Dann alle aus Schwarz gekleidet, so die Spitzebuben damals. So, das war so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann stand hinter dem Namen, wie ausgesandt dann und dann, immer das Kreuz. Ich denke, was, die nach 3 Monaten tot, nach 5 Monaten tot, nach 7 Monaten tot. Viele sind mit dem Sarg angereist zur Ausbildung. Die haben schon gewusst, wir gehen in den Tod für Jesus. Das war Hingabe. Oder Herrenhut, Zinzendorf, die ersten, die hier ausgesandt haben, die haben damals ein bisschen Französisch da gesprochen noch. Ja? Und da war nicht Englisch so in, sondern mehr Französisch. Ja? Hättest du mitgemacht. Ja? Und dann wird berichtet, wie sie sich dann angefasst haben, die Missionskandidaten, jeden Morgen nach ihrer Andacht und haben ein Schlussgebet gesprochen. À ta disposition, Monseigneur. Zu deiner Verfügung, mein Herr. Und für viele hieß das, ich bin bereit zu sterben. Die wussten das. Es geht ab nach Indien und viele sind dort umgekommen. Manche sind noch gar nicht angekommen. Manche sind losgereist und waren schon gleich tot. Also das ist Hingabe, sage ich mal. Gut, ich könnte jetzt ganz viele Geschichten dazu erzählen. Ich erzähle immer zu viel. Was sagt der Geist, wenn er uns führt? Drittens, der Geist wird niemals gegen das in der Bibel offenbarte Wort Gottes sprechen, aber er wird die Offenbarung konkretisieren. Vieles hat Gott in seinem Wort bereits klar offenbart, da bedarf es keiner besonderen Führung Gottes. Es gibt Daueraufträge für Christen, unabhängig von den konkreten Führungen des Geistes. Hier ist verantwortliches Handeln gefragt. Also eine Gemeinde muss nicht ständig fragen, Herr, sollen wir evangelisieren? Ja, das ist ein Dauerauftrag. Ja. Herr, sollen wir Diakonie treiben? Ist das für uns dran? Das ist ein Dauerauftrag. Ja. Der ist nicht gekündigt worden. Wir sollen den Menschen dienen. Ja. Wir sollen Gutes tun im Namen Jesu. Ja. Wir sollen nicht fragen, Herr, sollen wir Gottesdienste haben? Wir sind dazu da, den Herrn zu loben. Wenn wir ihn nicht loben, loben die Steine. Ja. Also Gottesdienst ist dazu da, dass Gott angebetet wird. Das ist kein Vorprogramm für den Gottesdienst. Und all solche Sachen. Also es sind Daueraufträge in unserem Leben. Ja? Oder es gibt Daueraufträge in der persönlichen Biografie. Wenn ich heirate, ist es ein Dauerauftrag. Oder ja, jedenfalls mache ich das mit Lebensperspektive. Ja? Ich habe meine Frau kennengelernt, da war sie 4 Jahre und ich war 6. Da haben wir natürlich noch nicht geheiratet. Aber wir kennen uns schon sehr lange, ja, und sind jetzt schon länger verheiratet. Also 44 Jahre verheiratet. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn eine Liebe reift und tiefer wird und reifer und schöner wird. Sie wird anders. Es ist etwas Wunderbares. Und wenn man sich liebt, dann braucht man manchmal gar nicht miteinander so viel reden. Wir reden zwar ohne Ende. Wenn wir zusammen Auto fahren, müssen wir immer aufpassen, dass wir die Ausfahrt kriegen, weil wir alle, wir reden sehr viel immer miteinander. Ja? Und wir sind schon oft einfach weitergefahren, weil wir die Ausfahrt verpasst haben, weil wir so engagiert miteinander reden. Das ist etwas sehr Schönes, aber wir können auch sehr gut zusammen schweigen. Es gibt eine Ehetherapie, mir mal jemand erzählt, da gucken sich die, legen die beiden auf den Boden, so gucken sich von der Seite so an, die Köpfe liegen so aneinander und Beine so erst. Und dann sollen die sich eine Stunde lang in die Augen gucken, ohne ein Wort zu sagen. Interessant, ne? Müsst ihr mal ausprobieren als Ehepartner. Da kannst du aber viel drin lesen und manche halten das ja schon 10 Minuten nicht aus. Ja. Guck mich nicht so an. Habe ich was falsch gemacht? Nein, ich liebe dich. Ach so, guck mich trotzdem nicht so an. Das Anschauen ist schon was Wichtiges, ja. Also, was sagt der Geist? Er redet aus Liebe. Was sagt der Geist? Er führt uns von der Bibel her und Daueraufträge, die Gott uns gibt. Wodurch redet Gottes Geist? Ich habe hier mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Der Geist Gottes kann letztlich durch alles reden, was auch vorkommt in der Welt. Er kann alles gebrauchen wie ein Symbol. Du siehst auf einmal irgendeinen Gegenstand und sagst, ach, ich fühle mich wie dieser Korb da, zusammengeflochten. Auf einmal redet Gott mit dir. Oder ich bin wie dieser, meine Seele fühlt sich an wie so ein Fussel. Oder was weiß ich, du hast Assoziationen, ja, assoziative Momente im Leben. Gott kann das gebrauchen. Gott lässt manchmal auch mit sich reden. Ich kann mich entsinnen, als ich vor einigen Jahren auch mal so eine Auszeit hatte, die ich jetzt auch hatte, und ich war auf einer fernen Insel, wo mich keiner kannte. Da dachte ich, ja, ich glaube, dass du mich liebst, aber ich möchte eigentlich, dass du es mir mal ganz originell und neu sagst. Ich möchte es nochmal neu hören von dir. Ich werde nicht in der Bibel lesen und ich werde auch nicht beten. Jedenfalls nicht offizielle Gebete sprechen. Mal sehen, was du dir einfallen lässt, ja. So, also wie Verliebte das machen, so ungefähr, lass dir mal was einfallen. So dachte ich, mal sehen, was Gott macht. Ob er das mitmacht, wusste ich auch nicht. Ja. Und ich bin dann gewandert ein bisschen, war draußen spazieren. Und auf einmal, das war an so einer Küste, auf einmal kommt da ein Flugzeug. Es war ziemlich einsam, ein Flugzeug fliegt da lang. Und an dem Flugzeug steht ein Banner hinten, ich liebe dich, Jesus. Das ist originell. Dann dachte ich aber, ja, ich glaube, ich habe mir das vorgestellt. Das kann doch gar nicht sein, hier auf so einer einsamen Insel. Dann muss es nochmal kommen. Dann kam das Flugzeug zurück. Ich liebe dich, Jesus. Dachte ich, ey, das ist echt. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, du sendest vielleicht eine Taube mit einem grünen Zweig im Schnabel oder irgend sowas, habe ich mir gedacht, was Gott macht. Ne? Also kann man sagen, das ist ja Pillepalle, solche Sachen. Aber das ist, wenn man verliebt ist, macht man solche komischen Sachen. Oder nicht? Gott hat noch viel andere Sachen gemacht, die mehr als komisch waren. Hat alles hingegeben. Wodurch leitet Gott? Erstens, Gottes Geist spricht durch das biblische Wort. Das kennen wir doch alle, wenn wir Bibel lesen. Auf einmal spricht uns ein Vers an und sagt, boah, das spricht total in meinem Leben. Das ist es. Wir haben das 1000-mal gehört und es ist wie ein Schlag für uns und sagen, das ist das Wort. Das nehme ich jetzt. Und das ist wunderbar. Deshalb ist es die Software, sage ich immer. Lies das Wort so viel, lerne es auswendig, nimm es auf. Es ist wichtiger, als wenn du essen würdest. Mindestens so wichtig. Ja, dass der Geist Gottes darauf zurückgreifen kann, auf diese Worte, die in dir abspeicherst, dass er dich erinnern kann daran. Und er kann dadurch zu dir reden, auch durch die Losung, die Herrenhuter Losung sind auch gut, aber das ist so, als wenn du jeden Tag Salzstange isst. Das kann man mal machen, aber es reicht nicht aus. Es wäre schon schön, wenn es mehr ist. Wir haben das ganze Wort Gottes, den ganzen Reichtum. Gottes Geist spricht durch einen erneuerten Sinn, das hatten wir eben schon besprochen, durch die Gedanken, die er uns gibt. Auf einmal werden die Gedanken frei, es gibt diese spontanen Gedanken. Gottes Geist spricht durch Umstände. Apostelgeschichte 16 haben wir gelesen, wo Wege sich verschließen oder Türen sich auftun. Gottes Geist spricht durch Menschen, auch wenn sie Gott nicht kennen, auch das gibt es. Kyros etwa, der Perserkönig, war ein Werkzeug Gottes. Oder ich habe euch erzählt von Krankheit, die ich habe, Krankheitsnot. Und ich musste dann, als ich viel krank war, musste ich eine Spezialklinik immer aufsuchen, eine sehr bekannte und gute Professorin, eine ältere Dame, weil das alles kompliziert war. Und die war so eine Ärztin, wie man sich wünscht. Da sind sie. Wie geht's Ihnen denn? Nehmen Sie doch Platz. Dann bist du schon halb krank, wenn du das hörst. Erzählen Sie mal. Und dann fing ich an. Mir ging es immer schlechter, während ich erzählte. Dann merke ich erst, was alles nicht so intakt ist. Und auf einmal haut sie auf den Tisch. Jetzt hören Sie aber auf. Sie sind doch nicht krank. Sie haben nur ein Leiden. Und es war, als wenn Jesus mit mir spricht. Da habe ich gedacht, schön, ich sage danke, dass Sie das sagen. Ja. Das war für mich wirklich ein Reden Gottes in dem Moment. Nun, vielleicht hast du sowas noch nicht erlebt, dass Gott auch Heiden gebrauchen kann, die dir ordentlich mal sagen, was der Herr über dich denkt oder was dran ist. Geist Gottes spricht durch Menschen, auch wenn sie Gott nicht kennen. Gottes Geist spricht durch Glaubensgeschwister. Auch das, ich könnte euch lauter Geschichten aus meinem Leben erzählen, aber ihr habt sicherlich auch, dass Geschwister sagen, du, ich habe Folgendes über dein Leben, denke ich, wenn ich an dich für dich bete. Und das muss man zurückhalten, weitergeben, aber dass man das auch weitergibt. Und ich mache das sehr konsequent. Auch wenn ich meine Zeit mit Gott habe morgens, sage, ja, gibt es irgendwen, wenn ich ermutigen soll heute, wenn ich was Gutes sagen soll. Und dann fallen mir manchmal Namen ein und dann schreibe ich mir die Namen auf. Und wenn es irgend geht, rufe ich sofort an oder nehme den Kontakt auf. Nicht irgendwann, sondern gleich. Dann bin ich Pastor, ich werde fürs Beten bezahlt oder Ruheständler, dann bin ich ja nur noch Freier. Aber manche können das dann nicht, wenn solche assoziativen Momente kommen. Aber ich gehe denen sorgfältig nach und ich bin so dankbar für das, was ich da erlebe. Ich weiß einmal, zum Beispiel fiel mir ein Name ein von einem Menschen, den hatte ich, glaube ich, 30 Jahre nicht gesehen. Ich sage, hey, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Wo lebt der denn? Doch, du kannst ja googeln. Ich sage, google. Ich komme auf den Namen, aha, muss noch geben. Und ich sage, ja, den gibt es den wohl noch. Wohnt irgendwo hier unten in Bayern, also, aber nicht hier in Ingolstadt. Und ich sage, was soll ich diesen Menschen denn sagen? Ruf ihn an. Ich werde dir das sagen, wenn du anrufst. Das war schon mal eine Nummer. Sonst quasselt man ja nur rum. Also man kann ja auch sagen, wollte ich mal hören, wie es dir geht. Ich sage, gut, ich mache das. Ich tippe, nimmt ab. Sofort wusste ich, was ich ihm sagen soll. Ich hörte seinen Namen und es war ein Bibelvers. Und dann haben wir kurz gesprochen. Ich sagte, ich rufe dich an, weil ich dir folgenden Bibelvers sagen möchte. Es war ein ermutigender Vers. Und dann war es ganz still. Und dann hat fing er an zu weinen. Sagte, das ist mein Taufspruch. Und ich habe gerade den Herrn gebeten, dass er mir bestätigen soll, dass ich so unterwegs auf dem richtigen Weg bin. Und das war schon sehr bewegend für mich auch. Ja? Und solche Geschichten, ich habe viele solcher Geschichten. Ich könnte den ganzen Tag davon erzählen, weil es mich auch selber beschenkt. Ich sage mal, meine Güte, wie ist der Herr? Wie kennt er Menschen? Ja? Spontane Gedanken auch. Oder dass Glaubensgeschwister zu uns reinreden. Oder ich will ein anderes Beispiel aus unserem Leben noch sagen, bin ich mit den Beispielen hier am Ende. Zum Beispiel, wir wurden schwanger, das heißt wir, meine Frau wurde schwanger, unser erstes Kind. Und wir wünschten uns Kinder schon, aber meine Frau war noch nicht geimpft gegen Röteln und sie hatte kurz vorher eine Rötelimpfung gemacht. Auf einmal stellten wir fest, sie ist schon schwanger. Das war insofern schwierig für alle, die das nicht wissen, weil das ja eine ziemliche Bedrohung für das Embryo ist dann. Ging zum Frauenarzt, er sagt, ich kann Ihnen nur dringend raten, treiben Sie das Kind ab. Das wird garantiert schwerstbehindert auf die Welt kommen. Da haben wir gesagt, es ist für uns überhaupt keine Option, das werden wir nicht tun. Aber es war wie eine Last auf unserem Herzen. Wir gingen traurig und sagten, Herr, was ist denn? Gut, wenn du uns das zutraust, wir nehmen das an, aber wir trauten uns noch nicht mal, um den Eltern zu sagen, dass wir ein Kind erwarten. Und dann rief eine Frau aus der Gemeinde an, die uns flüchtig kannte. Und ich nahm ab und sagte, ja, ist deine Frau da? Ich sage, ja, die ist gerade nicht zugegen, aber soll ich ihr was ausrichten? Ja, so gut kenne ich sie ja nicht, aber ich habe heute Morgen für sie gebetet. Gott hat mich an sie erinnert. Und ich soll ihr ein komisches Wort sagen, aber das kannst du ihr auch sagen. Gesegnet sei dein Leib. Gesegnet ist dein Leib. Da dachte ich, wow, das ist schon, ich sage, schönen Dank, auf Wiederhören. Und mir kamen die Tränen vor Freude. Ja. Wir waren mutig und dann kam unsere Julia rausgeschlüpft, das erste Kind. Wir dachten natürlich, was kommt da? Und die brachte keinen Ton hervor. Der Arzt hat sie versohlt nach Strich und Faden, sage ich mal, wie das noch ging. Ein erfahrener Frauenarzt, Dr. Dörrie, von Doris Dörrie, der Papa. Und dann, das habe ich in meiner ganzen Praxis noch nicht erlebt. Da muss was nicht stimmen. Legte sie dann auf den Bauch von meiner Frau und dann fingen wir an zu singen. Die Herrlichkeit des Herrn bleibt ewig. Das haben wir immer gesungen, als sie noch schwanger war. Da haben wir die Hände drauf gelegt, dass sie gesegnet ist. Und dann fing sie an zu singen. Und dann kam es und die Stimme war laut und klar. Sie ist nicht behindert, kerngesund und hat ein Stimmorgan, wie man es sich wünscht. Ja. Und hat sehr viel Sprache gelernt. Also das ist eine Gnade Gottes gewesen. Ja. Aber diese Gerda, so hieß diese Frau, die uns angerufen hat, was für ein Segen, dass sie den Mut hatten, uns das zu sagen. Ja. Also auch da, dass wir aufeinander hören und Mut haben, sowas weiterzugeben und diese Gedanken auch zu prüfen. Gott kann durch Zeichen reden. Das hatte ich auch eine lange Zeit in meinem Leben. Nicht immer unsicher war, ist das vom Herrn? Ja, Herr, wenn es von dir ist, dann lass jetzt vom Baum Apfel fallen oder mach, dass eine Kuh blökt oder sonst was. Ich hatte immer solche Zeichen erbeten, dass ich ein bisschen gewisser war. Und Gott ist jahrelang darauf eingegangen. Ganz interessant. Ich habe alle möglichen komischen Dinge mir ausgedacht. Und eines Tages wieder, ich war unsicher und da sagte der Herr, ich mache das nicht mehr. Wir kennen uns jetzt so lange, du bist so lange mit mir unterwegs. Ich möchte, dass du mir vertraust. Ich werde dir Zeichen geben, wenn du sie brauchst. Ja. Und dann habe ich das auch mehr oder weniger sein gelassen. Ab und zu habe ich es nochmal versucht, aber ich dachte, nee, der Herr möchte, dass ich ihm vertraue. Dass wir lernen, auf seine Stimme zu hören. Aber er kann das machen, durch mitfolgende Zeichen. Aber ihr habt das sicherlich schon mal miterlebt, ja? Gut. Gott spricht durch Prophetie zu uns. Das haben wir vorhin schon mal behandelt ein bisschen. Gottes Geist spricht durch Träume und Visionen zu uns. Auch das ist wunderbar. Dass man das entdeckt und nicht sagt, wir träumen und sind Träume und so weiter, ist zwar auch ein Weisheitsspruch, aber wenn wir unseren Schlaf Gott bewusst hingeben, unsere Zeit, dann nutzt Gott das. Er kann das wunderbar nutzen. Nicht jeder Mensch ist so ein typischer Träumer, aber von der Medizin wissen wir, dass jeder Mensch träumt. Das Träumen ist lebensnotwendig. Das nennt man Rapid Eye Movement, da kann man das genau dran messen, die Traumphasen und so weiter. Aber nicht jedem ist das bewusst, was man da wegträumt alles. Ne? Aber wir brauchen das. Es ist lebensnotwendig. Also wir verarbeiten die ganzen Dinge und Gott geht rein in diese Traumgeschichten mit. Er kann durch Träume zu uns reden. Also ich träumte Folgendes. Ich war in einem Zirkuszelt und oben Trapezkünstler. Ja. Und der hing über Kopf und ich stand an der anderen Seite und der kam nur auf mich zu und sagt, komm, ich fange dich. Und ich stand da, ich wurde immer kleiner. Unten stand die Menge, spring, spring, spring. Und ich traute mich nicht, ganz tief. Und ich fange dich, sagte der immer. Und dann schließlich sage ich, also ich muss jetzt springen, sonst geht nicht anders. Ich springe, fühle die Hände und der fängt mich nicht. Und ich fahre runter, fürchterlich, im Traum, blum, blum, blum. Und dann falle ich in ein Netz, das hatte ich vorher nicht gesehen. War wie so eine Wippe, sehr schön weich, wunderschönes Gefühl. Und dann hörte ich eine Stimme, die sagt, so ist das. Wenn du es im Leben einmal nicht packst, fange ich dich auf im Netz meiner Gnade. Da wusste ich es vom Herrn. Ja? Habe ich nie wieder vergessen, diesen Traum. Wenn du es mal nicht packst, ich fange dich auf im Netz meiner Gnade. Möchte ich dir persönlich mal mitgeben, dieses Wort. Wenn du es mal nicht packst. Wir packen so vieles nicht. Also wichtig ist einfach, dass wir offen sind für den Herrn, dass wir es auch lernen zu prüfen. Das würde jetzt zu weit führen, das alles noch auszuführen. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr so stark. Aber dass wir wirklich Zeiten des Hörens haben. Viele sagen, ich höre Gott nicht. Ich sage, wie viel Zeit nimmst du dir denn zum Hören? Wenn du stille Zeit machst. Oder bist du die ganze Zeit am Reden und Machen? Oder bist du einfach mal still? Durch Stillsein und Hoffen und Erwarten wirst du stark. Also deshalb ist das ein Schlüssel. Auch im Gemeindeleben. Ich hatte euch erzählt von unserer Gemeinde in Braunschweig, wo wir so höhere Zeiten haben. In der Ältestenschaft, wie oft haben wir höhere Zeiten? Wo wir einfach still sind und auf Gottes Wort hören und wir haben unsere Bibeln liegen und dann steht der eine in der Bibel rum, der nächste sagt, ich habe ein Bibelwort, der nächste sagt, ich habe folgendes Vision gehabt oder ein Gesicht gehabt. Der nächste sagt, ich habe gar nichts gehabt, war einfach nur schön still. Also wir tauschen aus darüber. Ist doch gut, dass wir einander haben. Und dazu möchte ich euch ermutigen zu diesem Hören auf Gott.